Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Almaty, of Heathens and Heroes, Jacques de Molay. Die getrockneten Gräser am Fuße des Scheiterhaufens waren entfacht worden. Die Flammen stiegen empor und züngelten immer höher, während der Großmeister vom Rauch heftig zu keuchen und husten begann. Unter großem Geschrei und den entsetzten Blicken der Menge verzehrte das Feuer langsam den Delinquenten, bis nichts mehr übrig geblieben war als Glut und Asche. Jacques de Molay, der Großmeister des Templerordens, war verbrannt worden. Doch wie konnte es so weit kommen? Einer der mächtigsten Männer Europas und wohl auch einer der frommsten Männer seiner Zeit wurde hingerichtet, wie ein gewöhnlicher Ketzer. Ihm und den Mitgliedern seines Ordens wurde keine Gnade gewährt. Die Templer wurden angeprangert, verfolgt und unter schrecklicher Folter zu erlogenen Geständnissen gezwungen, um der schrecklichen Tortur ein Ende zu bereiten. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Frankreich regelrecht gepurged auf der Suche nach den Templern. Aber warum das Ganze? Ihnen wurden die schrecklichsten und absurdesten Verbrechen vorgeworfen. Von Teufelsanbetung, Hostienschändung, Götzendienst und Sodomie war die Rede. Anstifter zu all dem war der französische König Philipp IV., auch als der Schöne bekannt. Was aber waren seine Motive? Wie konnte er den Orden so schnell zu Fall bringen? Und warum spielte der Papst so bereitwillig mit, als eines seiner besten militärischen Korps massakriert wurde? Darum geht es heute. Kapitel 1. Die frühen Jahre. Zugegebenermaßen zählt der Mann vielleicht nicht zu den klingendsten Namen des Mittelalters, aber glaub uns, seine Vita hatte es in sich. Ein knapper Bericht über sein Leben in der Fachwelt spricht Bände. Jacques de Molay, Ziel als Großmeister war es, den Orden zu reformieren und ihn an die Situation im Heiligen Land in der Endphase der Kreuzzüge anzupassen. Da die Unterstützung der Europäer für die Kreuzzüge schwand, waren andere Kräfte am Werk, die den Orden auflösen und den Reichtum der Templer für sich beanspruchen wollten. König Philipp IV. Von Frankreich, der bei den Templern hoch verschuldet war, ließ Molay und viele andere französische Templer im Jahre 1307 verhaften und zu falschen Geständnissen foltern. Als de Molay später sein Geständnis widerrief, ließ Philipp ihn im März 1314 auf einem Schafott auf einer Insel in der Seine vor Notre Dame in Paris verbrennen. Sowohl das plötzliche Ende des jahrhundertealten Templerordens als auch die dramatische Hinrichtung seines letzten Großmeisters machten Molay zu einer legendären Figur. De Molay hatte so einiges auf seiner Agenda. Aber wo waren seine Anfänge? Wie bei vielen anderen großen Persönlichkeiten der Geschichte liegen auch bei Jacques de Molay seine Ursprünge zum größten Teil im Dunkeln. So wissen wir auch nicht genau, wann er überhaupt geboren wurde. Wohl zwischen 1240 und 1250. Genauer gesagt wahrscheinlich 1245. Denn wir wissen, dass er 1265 in den Orden eintrat und können daraus Rückschlüsse ziehen. Und in der Literatur heißt es: Die kämpfenden Brüder der Templer und Johanniter traten den Orden für gewöhnlich nicht als Kinder, sondern bereits im waffenfähigen Alter, meist nicht unter 20 Jahren bei. Eine der frühesten Regeln der Templer rät ausdrücklich davon ab, Kinder aufzunehmen. Zwar kam es zuweilen vor, dass die Orden auch Kinder aufnahmen, um diese je nach Abstammung zu Rittern oder dienenden Brüdern heranzuziehen,
Insofern, als diese Praxis dem eigentlichen Konzept der Ritterorden widersprach, existierte hierfür jedoch kein offizielles Ausbildungsprogramm. Im 12. Jahrhundert begann das Training eines heranwachsenden Adligen etwa mit dem 12. Lebensjahr. Es liegt nahe, dass eine solche Ausbildung gegebenenfalls durch einen oder mehrere erwachsene Brüder vollzogen wurde. Wenn auch die kämpfenden Brüder den Templer- und Hospitallerorden als waffenfähige Männer betraten, erforderte die Handhabung der Waffen dennoch ein weiteres ausgiebiges Training. Gerade darüber ist jedoch sowohl bei den Orden als auch bei den Truppen der Kreuzfahrerstaaten im Gegensatz zu ihren muslimischen Gegnern und den Byzantinern kaum etwas bekannt. Lediglich eine spätere Ordensregel der Johanniter schreibt Waffenübungen am Nachmittag vor, während die im Übrigen detaillierten Templerregeln hierzu überhaupt keine Vorgaben machen. Dass Waffenübungen stattgefunden haben müssen, steht letztlich außer Frage, ohne jedoch, dass die Überlieferungslage genaue Rückschlüsse zuließe. Kurzum, er war wohl an die 20, als er in den Orden kam. Was er bis dahin trieb, darüber schreiben die Quellen leider kaum etwas. Wir wissen zumindest, woher er kam, nämlich aus der freien Grafschaft von Burgund, die heute in der Region Bourgogne-Franche-Comté liegt. Dies ist im äußersten Osten Frankreichs und grenzt an die Schweiz. Wir wissen auch, dass er zumindest ein niederer Adliger sein musste, um überhaupt in den Tempel aufgenommen zu werden. Durch die Tatsache, dass es in seiner Heimatregion nicht allzu viele Adlige gab, können wir sein Geburtsgebiet heute recht genau eingrenzen. Es existieren nämlich zwei kleine Ortschaften mit dem Namen Molay. Aber jetzt kommt's. Egal in welchen der beiden Molay er wohl zu Hause war, beide gehören nicht zu Frankreich, sondern standen unter der Herrschaft des römisch-deutschen Kaisers und waren Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen. Das war dann aber auch schon alles, was wir von ihm wissen, bevor er Fuß in einen Tempel des Ordens setzte. Nur eines können wir mit Sicherheit annehmen. Da er in einer Zeit aufwuchs, in der noch Männer zu Kreuzzügen aufbrachen oder von diesen zurückkehrten, wird er diesen Männern sicher ein lausches Ohr geliehen haben und diese ebenso bewundert haben. Kapitel 2: Der Templer erwacht. Jack wurde in den Orden aufgenommen, angeblich vom Großvisitator des Ordens Humbert de Peru persönlich. Eine große Ehre. Er macht sich schnell einen Namen als eifriger und lernfähiger junger Mann. Wie ihr wisst, war die Ausbildung zum Templer hart und gnadenlos. Doch er meisterte die Marterei. Jede Prüfung, jede Herausforderung und jede Entbehrung schaffte er. Er wurde ein vollwertiges und aktives Mitglied des Ordens und vollzog die typische Arbeit eines Templers. Und dazu gehört natürlich auch, ins Heilige Land zu gehen. Den Schutz der Pilger und die Sicherung der heiligen Stätten waren wohl die primären Aufgaben. Warum der Orden vor gut 150 Jahren überhaupt ins Leben gerufen wurde. Schutz der Schwachen und Hingabe an den Herren, das sollte es sein. Also ging er um 1270 herum ins Heilige Land und tat eben genau das. Und in den nächsten 20 Jahren wird es wieder still um ihn. Und wir wissen nicht viel. Nur, dass er anscheinend mit der defensiven Haltung der Christen im Heiligen Land gar nichts anfangen konnte und dagegen aufbegehren wollte. Und die Lage war für die Christen dort wirklich nicht allzu rosig. Es existierten nur mehr eine Handvoll von christlichen Strongholds, umringt vom islamischen Gebiet. Die Zeit der erfolgreichen Kreuzzüge war längst vorüber und nur der Einfall der Mongolen konnte dem Islam noch einigermaßen Einhalt gebieten. Aber unterm Strich war man sich wohl bewusst, dass man die Gebiete in Übersee nicht mehr allzu lange würde halten können. Das kratzte natürlich am Stolz der Christen. Doch dann meinte es Gott gut mit ihnen und dem etwa 40-jährigen Jacques. In der Literatur heißt es: Nach dem Fall von Akkon an die ägyptischen Mameluken im Jahr 1291 zogen sich die Franken, eine in der Levante verwendete Bezeichnung für katholische Europäer, die dazu in der Lage waren, auf die Insel Zypern zurück. Sie wurden zum Hauptquartier des schwindenden Königreichs Jerusalem und zur Operationsbasis für künftige militärische Versuche der Kreuzfahrer gegen die ägyptischen Mameluken, die ihrerseits systematisch die letzten Kreuzfahrerhochburgen auf dem Festland eroberten. Zu den Templern auf Zypern gehörten Jacques de Molay und Thibaut Gordon, ihr 22. Großmeister. Auf einer Versammlung, die im Herbst 1291 auf der Insel stattfand, sprach Molay von einer Reform des Ordens und schlug sich selbst als Alternative zum derzeitigen Großmeister vor. Gordon starb 1292 und da es zu diesem Zeitpunkt keine anderen ernsthaften Anwärter für das Amt gab, wurde Molay bald gewählt. De Molay war nun mit einem Schlag einer der mächtigsten Männer Europas. Das Ganze hieß aber nicht unbedingt, dass er sich weiß Gott, wie sehr er um den Orden verdient gemacht hatte. Ja, er war ein eifriger Templer und er kam allem ihm aufgetragenen Pflichten und Aufgaben sorgfältig nach. Aber der wahre Grund, warum er zum Großmeister gewählt wurde, war der, dass es zu dieser Zeit kaum ernstzunehmende Konkurrenz gegen ihn gab. Angeblich schlug er sich sogar selbst als Nachfolger vor und versprach großmundig umfassende Reformen des Templerordens. Trotz all seiner Macht und seinem Einfluss stand der Tempel an einem Scheidepunkt für seine Zukunft. Wollte man sich auf das Heilige Land konzentrieren und alle ehemaligen Besitzungen zurückerobern? Immerhin war nicht einmal Jerusalem mehr unter der Kontrolle der Christen. Seit 100 Jahren schon nicht mehr. Oder wollte man diese Mission abbrechen und in den Westen zurückkehren, um die dortigen Zwistigkeiten zu bekämpfen und den christlichen Glauben im Abendland zu verteidigen? Darüber waren sich die Templer uneins. Denn der Westen galt natürlich als sicherer, aber er entsprach auch nicht so ganz der ursprünglichen Mission des Ordens. Wir müssen uns vor Augen halten. Der Templerorden war in den 200 Jahren seiner Existenz immens gewachsen. Nicht nur personell, sondern auch materiell. Begonnen als ein kleiner Orden armer, mittelloser Ritter, die sich grundlegende Dinge wie Kleidung noch erbetteln mussten, waren die Templer nun ein Faktor, mit dem selbst Könige rechnen mussten. Burgen, Landgüter und Grundbesitz. Und vieles davon unterstand den Templern. Sie waren auch im Geldgeschäft mehr als umtriebig und verliehen biblische Summen. Eben auch an den höchsten Adel. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass sie eine der größten und am besten ausgebildeten Streitmächte mitten in Europa darstellten. Sie waren ein stehendes Heer mit Stützpunkten quer durch Mitteleuropa, vor allem in Frankreich. Und sie unterstanden nicht der Krone, sondern dem Papst. Und de Molay war mit einem Schlag ihr Anführer geworden. Er war bemüht, dem Tempel zu altem Glanz zu verhelfen. Kapitel 3: Machtspiele. Im Heiligen Land war nach dem Fall Akons 1291, den wir uns in der letzten Folge angesehen haben, fürs Erste nichts mehr zu gewinnen, und das war jedermann bewusst. Also begann de Molay 1293 eine ausgiebige Reise durch das Abendland. Sein Plan? Quer durch den Okzident reisen, von Hof zu Hof und für einen neuen Kreuzzug werben. Er wollte tatsächlich allen Widrigkeiten zum Trotz die Levante zurückerobern, und das, obwohl es in dieser Region nur so vor mächtigen Feinden wimmelte. Und Molay war geschickt in dem, was er tat. Er verstand es, den Herrschenden Honig ums Maul zu schmieren, ihre Fähigkeiten zu loben und sich mit ihnen gutzustellen und sie gleichzeitig vor den Gefahren einer Ausbreitung des Islam gen Westen zu warnen. Während alledem betonte er beinahe beiläufig, wie unerlässlich die Arbeit seines Ordens für die christliche Sache sei und leistete damit verdammt gute PR für seine Leute. Er flocht wertvolle Beziehungen zu einigen der mächtigsten Männern seiner Zeit, Papst Bonifaz dem VIII., Karl dem II. Von Neapel, Edward dem I., König von England und Jakob von Aragonien. Alle zählten zu seinen Befürwortern. Natürlich galt es für einen Herrscher auch als schick und nobel, sich der guten Sache eines Kreuzzugs zu verschreiben oder diesen zumindest tatkräftig unterstützen zu wollen, durch Truppen, Ausrüstung, Geld oder Handelsgenehmigungen. Auch wenn diesen Versprechungen vielleicht nie Taten folgen würden. Kurzum, viele Leute machten gern unklare Zusagen aller, naja, schauen wir mal, vielleicht unter Umständen möglicherweise irgendwann. Das konnte de Molay den Adligen auch nicht übel nehmen, denn sie hatten selbst ihre Machtspiele in Europa auszufechten und herzlich wenig Nerven für das Heilige Land übrig. Vor nichts machte die Politik Halt. So heißt es in der Literatur. Die Abhängigkeit der Orden von weltlichen und kirchlichen Herrschern führte dazu, dass sie zwischen die Fronten zweier Autoritäten gerieten, Denen sie nun dienen mussten. Es lässt sich jedoch beobachten, dass die Abhängigkeit von kirchlichen Institutionen mit der Teilung der christlichen Territorien, unter anderem auch im Heiligen Land, immer mehr abnahm und dazu führte, dass die Orden immer öfters an die Herrscher der jeweiligen Königreiche gebunden wurden. Sein erster und oberster Punkt war es, dass Zypern als Brückenkopf in den Osten besser geschützt und besser versorgt werden sollte, damit man dort eine Ordensbasis langfristig halten konnte. Um die Mittel zu bündeln, wurde sogar die Forderung laut, die Ritterorden zu einem gemeinsamen Orden zusammenzulegen. Dagegen sträubten sich deren Meister aber vehement. Immerhin würden sie so alle ein gutes Stück Autonomie und nicht zuletzt auch ihre Identität einbüßen. Die Ritter waren immerhin stolz, Templer oder Johanniter oder Lazarusritter sein zu dürfen, und dies wollten sie nicht aufgeben. Kapitel 4: Mühe. Nun ging es für Molay an trockene Arbeit. Er versuchte, den Orden zu reformieren. Er ließ mehrere Generalversammlungen des Ordens abhalten, eine 1293 in Montpellier und eine 1296 in Arles. Dort versuchte er, sein Reformwerk durchzuprügeln. Das Ganze ist wirklich etwas trocken, deshalb gehen wir hier auch nicht weiter ins Detail. Nur kurz zusammengefasst, der Orden war den Anforderungen und Gegebenheiten seiner Zeit nicht mehr so ganz gewachsen und einige Dinge mussten daher umstrukturiert werden.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Danach ging es für ihn in die Levante, genauer gesagt nach Zypern. In den späten 1290er Jahren schmiedete er Pläne, die islamischen Mamluken anzugreifen. Und zwar im großen Stil. Alle christlichen Kräfte sollten sich zu einem Angriff bündeln. Eine koordinierte und exakt abgestimmte Aktion aller geistlichen Ritterorden, des zyprischen Adels und der östlichen Christen, zusammen mit allen Verstärkungen, die Zentraleuropa liefern konnte und wollte. Und sie würden noch jemanden in die Schlacht rufen wollen. Wie heißt es so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Jack und die übrigen, auch viele andere Männer seiner Zeit, wollten sich mit den mächtigen Mongolen aus dem Osten alliieren, um die Mamluken gemeinsam zu schlagen. Es war weniger als 100 Jahre her, da war Temüçin auf dem großen Kurultai, dem Reichstag der Mongolen sozusagen, zum Chinggis Khan, zum Khan aller Khane ausgerufen worden und überzog Asien mit Schrecken. Doch er begnügte sich nicht mit Asien. In den 1230ern verheerten die Mongolen halb Russland und landeten 1241 in Europa, wo sie im heutigen Polen und Ungarn zwei Ritterheere vernichten, schlugen und danach blitzschnell wieder verschwanden. Man wusste im Westen nicht einmal viel von den Mongolen. Weder ihre Herkunft noch ihre Sprache und schon gar nicht ihre Gebräuche waren bekannt und auch nicht besonders interessant für die Christen im Westen. Sie interessierte nur eins, ihre Kampfkraft. Auch wenn sie nicht unbedingt gefährlich aussahen, waren die Mongolen die tödlichsten berittenen Bogenschützen ihrer Zeit. Sie waren tödliche Krieger und deshalb war man immer wieder an einer Allianz mit diesen interessiert. Anscheinend war diese Idee auch für die Mongolen durchaus vorstellbar. Immer wieder gab es Kontaktaufnahmen und Gespräche, diese blieben allerdings fruchtlos. Die Mongolen hatten lange versucht, den Mamluken Syrien als reiche Provinz und Tor in die Levante abzunehmen, aber ohne Erfolg. Dafür waren einige taktische Missgeschicke und Pannen in der Aufklärung verantwortlich. Die Mongolen tappten in vorhersehbare Hinterhalte. Ende des 13. Jahrhunderts sollte sich das allerdings ändern und die Mongolen führten erste Erfolge gegen die Mamluken ein. Auch de Molay witterte hier eine Chance, sich des gemeinsamen Feindes anzunehmen. Laut Literatur ging das Ganze wie folgt vonstatten. Die Zyprioten bereiteten dann Ende 1300 einen Angriff auf Tortosa vor und schickten eine gemeinsame Truppe zu einem Sammelpunkt auf der Insel Ruat, von dem aus Angriffe auf das Festland gestartet wurden. Ziel war es, einen Brückenkopf der Templer zu errichten, um die Unterstützung der Mongolen von Ghazan abzuwarten. Doch die Mongolen erschienen im Jahr 1300 nicht. Dasselbe geschah in den Jahren 1301 und 1302. Und schließlich ging die Insel bei der Belagerung von Ruat am 26. September 1302 verloren, womit die Kreuzfahrer ihr letztes Standbein in der Nähe des Festlands ebenfalls verloren. Das war's also endgültig mit dem Traum vom Heiligen Land. Kapitel 5. Zurück zu den Wurzeln. 1305 tritt der frisch gewählte Papst Clemens V. auf den Plan und hat einen Wunsch. Ein neuer Kreuzzug soll ausgefochten werden. Er weist die Oberhäupter der Ritterorden dazu an, dahingehend ein Status-Update zu geben. Sie sollten ihre Expertise dazu abgeben, ob ein neuer Kreuzzug überhaupt realistisch sei und wie dieser auszusehen habe und ob eine Zusammenlegung der Orden nicht vielleicht doch sinnvoll wäre. Als mittlerweile altgediente Templer und Veteranen des Ostens beantwortete de Molay all diese Fragen natürlich ausgiebig. Eine Zusammenlegung hielt er für absurd, da die Orden als einzelne Gruppen militärisch stärker waren und sie sich doch in einigen Teilen stark unterschieden. Ein Kreuzzug müsse seiner Meinung nach mit der vollen Wucht der Christenheit stattfinden. Jeder halbherzige Versuch wäre gescheitert. Die Pläne nahmen langsam Gestalt an. Der Papst bestellte die Anführer der Templer und der Hospitaller zu sich nach Poitiers, um dem Ganzen Struktur zu verleihen. Ende 1306 oder 1307 Anfang, also kam Jacques de Molay endlich wieder in seiner Heimat Frankreich an. Das Treffen mit dem Papst musste allerdings noch warten, denn dieser hatte die Scheißerei. Kein Scherz. Der Papst war so stark an Magen-Darm-Grippe erkrankt, dass selbst die wichtigsten Treffen abgesagt werden mussten. Hier hatte aber noch ein anderer gewichtiger Spieler mitzureden, König Philipp der Schöne. Da er sich von den Templern massive Geldsummen geborgt hatte, hatte er ein großes Interesse an der Zusammenlegung der Ritterorden. Denn wer würde diese kommandieren, wenn sie alle zusammenfielen? Der König natürlich. Und seine erste Amtshandlung wäre wohl, sich selbst alle Schulden zu erlassen. Philipp war ein mehr als umstrittener König. Einige seiner Untertanen nahmen ihn als Despoten und Gewaltherrscher wahr. Einige als rücksichtslos oder gierig. Hinzu kam, dass er und die Kirche einander nicht grün waren. Sein Versuch, den Klerus zu besteuern, erzürnte die Kirche. Papst Clemens Vorgänger hatten teilweise sogar versucht, Philipp zu exkommunizieren. Einer der Päpste wurde von Philipp entführt und der Ketzerei bezichtigt. Ein anderer starb möglicherweise durch einen Giftanschlag. Clemens residierte auch nicht in Italien, wie die meisten Päpste vor ihm, sondern in Poitiers in Frankreich. Und das brachte ihn stark in die Abhängigkeit des Königs. Denn würde er ihm trotzen, waren dessen Häscher nicht allzu fern. An dieser Situation seht ihr also, es war durchaus verzwickt. Die Templer dienten dem Papst, der Papst mehr oder weniger dem König und der König hatte ein Problem mit den Templern. Diese Situation würde sich früher oder später gewaltig entladen. Kapitel 6. Schwere Anschuldigungen. Schlussendlich kam es zum persönlichen Treffen mit dem Papst und man besprach unter anderem, dass einige ehemalige Templer sich über den Tempel beschwert und Verfehlungen gemeldet hatten. Solche Anschuldigungen waren in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal aufgetreten. Nun wurde es ernst und der Papst initiierte eine Untersuchung. Das geschah im Übrigen auf den ausdrücklichen Wunsch von de Molay hin, denn er wollte den guten Namen des Templerordens reingewaschen haben, bevor dessen Name auf ewig besudelt blieb. Allerlei Gerüchte kursierten nun über die Templer. So heißt es in den Texten: Zunächst wurden 5 Anklagen gegen die Templer erhoben. Die erste war der Verzicht auf das Kreuz und das Bespucken desselben während der Aufnahme in den Orden. Die zweite war die Entkleidung des Eingeweihten und das dreimalige Küssen dieses Mannes durch den Präzeptor auf Nabel, Gesäß und Mund. Die dritte bestand darin, die Neophyten oder Novizen zu sagen, dass unnatürliche Lust erlaubt sei und allgemein gelebt werde. Die vierte war, dass die Schnur, die der Neophyt Tag und Nacht trug, geweiht wurde, indem man sie um ein Idol in Form eines menschlichen Kopfes mit einem großen Bart wickelte und dass dieses Idol in allen Kapiteln angebetet wurde. Der fünfte Grund war, dass die Priester des Ordens die Hostie bei der Feier der Messe nicht konsekrierten. Philipp von Frankreich gefiel diese Situation. Mitte September begann er gegen die Templer zu agieren. Philipp ließ geheime Befehle ausfertigen, die streng vertraulich behandelt wurden. Man durfte sie erst zu einem bestimmten Datum öffnen. In diesen standen Haftbefehle für Massenverhaftungen von Templern Mitte Oktober. Diese wurden an alle seine Handlanger quer durch Frankreich ausgeschickt. Und er agierte klug. Waren die Templer verhaftet, konnte er alle ihre Besitztümer beschlagnahmen und diese gingen an ihn. Seine Schatzkammer wäre somit prall gefüllt und ein potenziell gefährlicher Feind im Inneren seines Königreichs wäre vom Erdboden getilgt. 2 Fliegen mit einem Streich. Am 13. Oktober war de Molay in Paris und wohnte der Beerdigung einer adligen Frau als Sargträger bei. Schon bald würde er ihr nachfolgen in den Morgenstunden des Freitags des 13. Oktober 1307, wurde Aktion scharf gestartet. De Molay und etwa 60 andere Templer wurden verhaftet und der Ketzerei bezichtigt. De Molay wurde unter Folter verhört und leierte schließlich entkräftet ein erzwungenes Geständnis runter. Er gab zu, dass das Initiationsritual der Templer die Verleugnung Christi und das Niedertrampeln des Kreuzes mit einschloss. Und damit war er geliefert. Er wurde ebenfalls genötigt, einen Brief an alle Templerbrüder zu verfassen, diese Taten ebenfalls zu gestehen. Der König hatte auch den Papst in der Hand und zwang ihn, einen Haftbefehl gegen jeden Templer auf der ganzen Erde ergehen zu lassen. Die Menschen verstanden die Welt nicht mehr. Der Templerorden, eine alteingesessene, streng christliche und fromme Organisation, soll solche Verbrechen gegen ihren Gott begangen haben. Das konnte selbst der Papst nicht glauben und wollte die Templer selbst anhören und ihnen zumindest einen fairen Prozess ermöglichen. Immerhin waren sie 200 Jahre lang die Schwerter Gottes gewesen. 2 hochrangige Kardinäle wurden vom Papst nach Paris gesandt. Diesen konnte sich Mulay anvertrauen und widerrief sein altes gelogenes Geständnis. König und Papst würden sich nun wohl in die Haare kriegen, denn das Ganze war natürlich hinter den Kulissen auch ein Machtkampf. Das Ganze konnte man lösen, indem man den Prozess aufteilte, in einen gegen de Mulay und einen gegen den Orden an sich. Mulay wurde erneut verhört, vor Kardinälen, aber auch vor Männern des Königs. Erst wiederholte er sein Geständnis, dann stritt er dieses wieder ab. Vermutlich hatte er aus gutem Grund schreckliche Angst, wieder gefoltert zu werden. Lieber würde er sterben, als wieder malträtiert zu werden. In Wahrheit war an all diesen Anschuldigungen wohl absolut nichts dran. Es widerspräche einfach allem, wofür die Templer jemals gestanden hatten. Das Ganze war ein Schachzug von König Philipp, um einen Dorn in seinem Auge und Fleisch loszuwerden. Philipp nahm die Geständnisse der Templer als Vorwand und statuierte ein Exempel. Er verbrannte über 50 von ihnen bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen. So schnell würde sich kein Widerstand gegen ihn formieren, das war sicher. Die Prozesse sollten noch jahrelang andauern. Erst 1312 wurde der Templerorden auf einem päpstlichen Konzil offiziell aufgelöst. Damit endete die eindrucksvolle Geschichte dieses mächtigen Ordens. Kapitel 7: In den Flammen des Teufels. Schließlich wurde auch Jacques de Mulay erst zu lebenslanger Haft, dann aber zum Tode als Ketzer verurteilt. Er sollte auf einer kleinen Insel auf der Seine mitten in Paris auf dem Scheiterhaufen brennen, wie ein gewöhnlicher Heretiker. Henry Charles Lee beschreibt das Ende des Templer-Großmeisters detailliert und ungeschönt. Die Kardinäle hielten sich bis zum 18. März 1314 zurück, als Jacques de Mulay Großmeister der Templer, Geoffrey de Charnes, Meister der Normandie, Hugh de Perrault, Visitor von Frankreich und Godefroy von Gonneville auf einem Schafott vor Notre-Dame aus dem Kerker geholt wurden, in dem sie fast 7 Jahre lang gesessen hatten, um das von den Kardinälen in Zusammenarbeit mit dem Erzbischof von Sens und einigen anderen Prälaten, die sich hinzugezogen hatten, beschlossene Urteil zu empfangen. In Anbetracht der Vergehen, die die Schuldigen gestanden hatten und bestätigten, war die verhängte Strafe regelkonform. Die ewige Haft. Die Angelegenheit schien abgeschlossen zu sein, als zum Entsetzen der Prälaten und zur Verwunderung der versammelten Menge Jacques de Mulay und Geoffrey de Charnay auftauchten. Sie hätten sich nicht der ihnen zur Last gelegten Verbrechen schuldig gemacht, sondern ihren Orden auf niederträchtige Weise verraten, um ihr eigenes Leben zu retten, sagten sie. Die Anklagen seien frei erfunden und das Geständnis falsch. In aller Eile übergaben die Kardinäle sie dem Prévôt von Paris und zogen sich zurück, um über diesen unerwarteten Vorfall zu beraten. Doch alle Unannehmlichkeiten blieben ihnen erspart. Als Philippe die Nachricht übertragen bekam, war er wütend. Es war nur eine kurze Beratung mit seinen Räten erforderlich. Die Kanoniker verkündeten, dass ein rückfälliger Ketzer ohne Anhörung verbrannt werden sollte. Die Tatsachen waren bekannt und ein formelles Urteil der päpstlichen Kommission musste nicht abgewartet werden. Am selben Tag wurde bei Sonnenuntergang ein Scheiterhaufen auf einer kleinen Insel in der Seine, der Ile de Chiv, in der Nähe der Palastgartengrenze errichtet. Dort wurden de Mulay, de Charny und Gonville und de Perrault langsam verbrannt. Sie lehnten alle Angebote zur Begnadigung ab und ertrugen ihre Qualen mit einer Gelassenheit, die ihnen den Ruf von Märtyrern beim Volke einbrachte, so dass ihre Asche ehrfürchtig als Reliquie aufbewahrt wurde. Laut dem Historiographen Gottfried von Paris waren seine letzten Worte am 18. März des Jahres 1314 dramatisch. Gott weiß, wer Unrecht hat und wer gesündigt hat. Und bald wird Unglück über die hereinbrechen, die uns fälschlich verurteilen. Gott wird unseren Tod rächen. Herr wisse, dass in Wahrheit alle, die gegen uns sind, von uns zu leiden haben werden. Mit diesen Worten soll Jacques de Mulay in die Flammen und in die Geschichtsbücher eingehen. Spannenderweise sprach er einen angeblichen Fluch gegen König und Papst für deren Verrat an ihm und seinen Templerbrüdern aus. Er soll sie vorgeladen haben, binnen eines einzigen Jahres vor den Richtstuhl Gottes zu treten. Er prophezeite also ihren raschen Tod. Und er sollte Recht behalten. Papst Bonifaz erlag einem vermuteten Krebsleiden am 20. April 1314 und König Philipp starb auf der Jagd am 29. November desselben Jahres. Beide folgten also innerhalb von einem guten halben Jahr de Mulay ins Jenseits. Und was lernen wir daraus? Macht zieht immer neue Feinde an.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.